bist eingeladen,
Gottes zu kommen. Und zwar nicht nur ab und zu mal gelegentlich, sondern permanent, 24 Stunden am Tag, 7 Tage der Woche, 30 Tage im Monat und dann ja 12 Monate. Mein Thema heute ist, verwende dein Leben optimal, mach aus deinem Leben das Optimale, also das Beste, was es überhaupt gibt. Und dazu möchte ich dich einladen. Aber zuerst einmal möchte ich hinweisen auf verschiedene Veranstaltungen, die hier im Haus sind. Morgen wird das Thema sein um 10 Uhr, der innere Kompass. Du hast eine innere Stimme und auf die solltest du achten. Wenn du Frieden hast oder wenn du keinen Frieden hast, wenn du sicher bist und nicht sicher bist, also solltest du immer auf dein Herz hören. Dein Herz sagt dir immer die Wahrheit. Und hättest du öfters auf dein Herz gehört, hättest du vielleicht weniger Dummheiten gemacht in deinem Leben, aber auf dein Herz hören. So achte auf den inneren Kompass, oder der innere Kompass, das ist noch mehr als nur dein Herz und dein Bauch und das gute Gefühl. Es ist der Heilige Geist auch. Und da heißt es, und ich will, oder er will uns in alle Wahrheit leiten und er will uns recht leiten, und welche er leitet, die sind Gottes Kinder. Dann nächsten Mittwoch, nur Gott macht uns zu Heiligen. Du kannst dich verbessern, so viel du willst, es klappt nicht. Gott muss uns verbessern, Gott muss uns heiligen, Gott muss uns gerecht machen, Gott muss uns wachsen lassen und Gott muss uns die Kraft geben, dass wir ein Überwinderleben führen. Dann am Freitag nächste Woche, wie überwinde ich die meinen Identitätsverlust? Wer bist du? Wie heißt du? Und so weiter. Und oft wissen wir gar nicht, wer wir sind. Wir sind also, ich bin der und der. Nein, du bist eine extra Ausgabe Gottes. Und ein etwas ganz Besonderes vor Gott. Überwinde den, was die Leute dir alles so abgesprochen haben, dich verwünscht haben, oder gehört und passt auch dazu, lebe ein optimales Leben oder das beste Leben, das es überhaupt zu leben gibt. Versuch das mit Gottes Hilfe, dein Leben optimal zu verwenden. Und da sind wir schon mittendrin. Nimm so einen Zettel mit, da steht alles Wissenswerte drauf. Verwende dein Leben richtig. Lebe richtig, wisse, für wofür du dich engagieren sollst. Wisse, was das Beste für dein Leben ist. Weißt du, mach in der kürzesten Zeit das Beste. In kürzester Zeit mit geringsten, einfachsten Mitteln das Optimalste. Wie macht man das? Das geht. Wenn du just in time das Richtige tust, wenn du dieses Rema hast vom Wort Gottes, also dieses inspirierte Wort, das richtige Wort im richtigen Augenblick für die richtige Person, dann triffst du den Nagel auf den Kopf. Dass Martin Luther mit seinen 95 Thesen so erfolgreich war und die Reformation so auslösen konnte, ist nur, die Not war da, in der Kirche, da gärte es, der Ablasshandel blühte und so weiter. Und dann kam dieser kleine Mönch da irgendwo und dann nagelte diese Thesen an der Kirchentür und das hat Revolution ausgelöst. Das Richtige im richtigen Augenblick machen. Verwende dein Leben optimal. Weißt du, vielleicht bist du auf dem Land groß geworden oder auch nicht, aber ich musste auf jeden Fall Holz hacken. Das war so eine Lieblingsbeschäftigung eigentlich für mich. Das war Gymnastik für mich und Übung, Holz hacken. Und dann hat mein Vater mir etwas gezeigt, wie spaltet man Holz. Man darf nicht gegen die Faserung, sondern mit der Faserung das Holz spalten. Dann ist auch ohne großen Aufwand erreichst du sehr viel. Und genau das ist es, dass du ohne großen Aufwand viel erreichst in deinem Leben. Dein Leben soll meisterhaft sein, optimal, unübertrefflich, alles fantastisch. Aber das kannst du werden, wenn du willst. Es liegt an dir, an deiner Entscheidung und nur an deiner Entscheidung. Wenn du dich entscheidest, Gott hilft dir. Aber wir müssen uns immer entscheiden. Das wird uns nicht abgenommen. Wer reitet dich? Wer korrigiert dich? Wer kontrolliert dich? Also du musst einem die Herrschaft geben, entweder Gott oder Satan. Also ich mache das ganz einfach. Der Teufel, das ist für mich das Negative, das die Welt, das System, das Natürliche, das Sichtbare. Und zwar an Gott ist das Jenseitige, was von drüben ist. Lebe das bestmöglichste Leben, so dass du nichts zu bereuen hast, nichts zu bedauern hast und dass du zufrieden bist und sagst, wenn ich nochmals zu leben hätte, ich würde genau das Gleiche machen. Ich würde gar nichts anders machen. Und das ist, wenn du ein zufriedenes Leben hast. Die meisten Leute leben kein zufriedenes Leben. Die werden gelebt, statt dass sie leben. Die werden getrieben, statt dass sie jagen. Und das ist unser Auftrag, die Entscheidung zu treffen. Also ich will nicht gejagt werden, ich will jagen. Ich will meine Ziele anpeilen, meine Ziele angehen. So, mach das Optimalste aus deinem Leben. Wir alle haben schon vielleicht aus der Kunst von Niccolo Paganini gehört, diesem Teufelsgeiger aus Genua oder Italien und so weiter. Als junger Mann, er musste zwar üben, sein Vater hat ihn getriezt, er muss üben und so weiter. Und irgendwie ist er von zu Hause dann weggelaufen und musste sein Geld verdienen, indem er dann als Vagabund durch die Lande zog und in Kneipen gespielt hat. Und in einer Kneipe irgendwo spielte er und da saß sein vornehmer Herr und er gab ihm einen Groschen und sagt, du, hör doch auf mit dem Gepiepse da und dem Gequietsche. Und das ging dem wie ein Stich durchs Herz. Was? Meine Musik ist ein Gequietsche, ein Gepiepse? Und kurze Zeit drauf hat er alles dran gesetzt, dass er einer der besten Musiker, Geigenspieler wurde. Das hat ihn herausgefordert, dass seine Musik nicht ein Gepiepse ist und Gequietsche. Wir brauchen manchmal eine Herausforderung. Uns muss manchmal jemand so eins auf den Deckel geben und sagen, du, wach auf, der du schläfst. Und dann plötzlich, was, meine Musik ist ein Gepiepse. Aber bei Paganini sind noch mehr Sachen passiert. Er war voller Hass auf seinen Vater, auf die Gesellschaft und auf den Mann da im Restaurant, der ihn so beleidigt hat, deine Musik ist ein Gepiepse, ein Gequietsche. Und dann landete er ein paar Mal im Gefängnis dazwischen. Ihm wurden Morde nachgesagt. Das war so sein Leben. Also kein bestes Leben. Und dann wieder in der Freiheit. Dann hat er angefangen, aus seinem Musik, aus seiner Geige, das Optimale herauszuholen. Unglaubliche Kunststücke, die man bis heute gar nicht nachspielen kann, außer man ist Paganini. Diese Fingerfertigkeiten. Und die Leute sagten, also der muss Satan geholfen haben. Also, lassen wir mal dahin. Also, du kannst also mit Gott oder mit dem Teufel im Bund sein. Ich will hier noch etwas herausstellen. Also, manche Leute, die verkaufen ihre Seele an den Teufel aus Hass, Verletzung, Bitterkeit etc. und wollen sich rächen. Und dann hat Paganini eine Kunst entwickelt. Also, der spielt und dann ließ er eine Seite nach der anderen reißen und nur noch auf der G-Seite weitergespielt. Und schüchterne Frauenzimmer, die kreischten damals, muss man vorstellen, 1800, 1700, fiel in Ohnmacht, gestandene kriegsgehärtete Soldaten, die heulten vor Rührung wie Tiere. Er hat das Optimale aus seiner Geige, aus seinem Leben rausgeholt, aber Ursache war Hass, Verletzung, Bitterkeit. Ich will etwas anderes sagen nachher. Wenn der Heilige Geist, Liebe und Gott dein Herz erfüllt, kannst du ganz was anderes rausholen und kannst das Optimalste auch aus deinem Leben machen. Und seine ganzen Konzerte lösten überall Hysterie aus. Am Schluss der Konzerte, also wie gesagt, nur noch eine Seite und dann macht er einfach weiter und mit seiner Fingerfertigkeit. Er konnte seiner Geige die seltsamsten Töne ab und entlocken, herausholen, sogar Tierstimmen konnte da rausholen. Also es hat alles angefangen mit dem Gepiepse und Gequietsche, dass jemand ihn beleidigt hatte. Und dass er diese Beleidigung, denen zeige ich jetzt mal, denen beweise ich jetzt was. Mach aus deinem Leben das Optimale. Du kannst also aufgrund von Hass und viele erreichen große Dinge aufgrund von Hass. Ich hasse die Gesellschaft. Ich hasse den Staat. Ich hasse die Menschen. Ich hasse die und so weiter, aus Hass. Seine Konzertreisen, wenn er durch Europa hier überall machte, war überall berühmt. Und die Leute sagten ihm also, er muss mit dem Teufel im Bund sein. Er reiste meistens in einer verdunkelten Kutsche von Stadt zu Stadt. Im heißesten Sommer war er im Pelzmantel angezogen, ohne Zähne und so weiter. Kränklich immer, gebrechlich, aß kaum, trank höchstens eine Tasse Kräutertee, das war so sein Leben, also, und sah sehr dunkel und düster aus. Heute würden wir sagen, der sah wie ein Grufti aus, wenn ich so die Bilder von früher sehe. Seine ganzen Violinstücke gelten bis heute unspielbar, außer er heißt Niccolo Paganini. Und man sagt, er hat die Geige, und jetzt ist, was ich sage, ich zeige, was ein Mensch mit dem Teufel kann, mit dem Teufel im Bund. Aus Hass. Ich will nicht jetzt irgendwas Böses ihm unterstellen, das ist mir fern, aber ich will nur zeigen, Ursache war dieser Mann im Restaurant, hör auf mit dem Gepiepse. Das war der Auslöser, dass er sagt, nee, also ich beweise, ich kann auch was anderes. Und hat das optimal rausgeholt. Und so trat er dann auf der Bühne und wie ein Grufti, im schwarzen Frack, schwarze Weste, komischen Zuschnitt noch von der ganzen Weste und so weiter, ungepflegt, aber ein Meister seines Fachs. Und dann starb er. Und da ist jetzt noch was anderes, dann die katholische Kirche wollte ihn nicht beerdigen, als er 1840 starb, die wollte nicht beerdigen. Also so einen Teufelskerl kriegt nicht die Erde. Du siehst also, da muss was dran gewesen sein an diesem Mann, dass die katholische Kirche nicht beerdigen wollte. Erst wurde er einbalsamiert und verschiedene Keller versteckt hin und her. Und dann hat sein Sohn Achillem, dann, nachdem er einen großen Teil des Vermögens des Vaters der Kirche gestiftet hat, hat die Kirche dann in Parma beerdigt. Du siehst also, für Geld tanzt auch der Teufel. Für Geld tanzt auch der Teufel. Ich will nur ein paar Sachen sagen, also an dieser Geschichte sind einige großen Wahrheiten. Der Teufel wollte das Geld haben, jetzt die Kirche das Geld, und dann hat die Kirche sich überzeugt und hat auch ihn anständig beerdigt, wie sich's gehört, für einen Menschen. Mein Thema ist, verwende dein Leben optimal. Setz dein Leben richtig ein. Nutze dein Leben optimal, die Gelegenheit. Du kannst etwas aus Hass tun, aus Menschengefälligkeit tun. Die Frage ist, warum tust du, was du tust, das du tust? Warum tust du das? Überlege dir gut, was du tust und warum und für wen du tust. Denen zeige ich's. Denen beweise ich, dass ich was tun kann, dass ich keine zwei linke Hände habe, dass ich für mich selber sorgen kann, dass ich mich selbst verteidigen kann. Oder Liebe, Geduld, Glaube, diese göttlichen Eigenschaften. Du tust das Optimale, wenn du das Richtige im richtigen Augenblick tust, nicht aus Hass, nicht aus Bitterkeit, nicht aus Verletzung. Oder aus Konkurrenzdenken. Meine Schwester, mein Bruder, ich durfte nicht studieren, aber ich zeig's. Und dann machst du mehr als vielleicht die anderen. Wofür verwendest du deine Lebenszeit, deine Kraft, deine Energie, dein Geld? Wofür? Mach aus deinem Leben das Optimale, das Beste. Beschäftige dich mit Dingen, die etwas bringen. Gewiss, Paganini füllte die Konzerträume überall und hat hohe Eintrittspreise sogar für seine Konzerte verlangt und die Leute wollten ihn hören. Das war Sensation. Und dann siehst du, nicht einmal eine Beerdigung gibt man ihm. Eine anständige, menschenwürdige Beerdigung. Jesus erzählt von einem vierfältigen Acker, eine Geschichte, und sagt, das Wort Gottes wird ausgestreut, das ist der Same, und dann fällt einiges auf den steinigen Boden, einiges fällt auf dornige, unter den Dornen, einiges werden von Vögeln weggepickt, einiges wird zertreten. Und einiges fällt auf dem guten Land und einiges bringt 60-fältige Frucht, 30-fältige Frucht oder einiges sogar 100-fältige Frucht. Und unser Leben ist auch so ein Acker. Unser Leben ist ein Acker. Das Wort Gottes kommt zu uns. Wie nehmen wir die Dinge auf? Weißt du, viele Leute nehmen begeistert das Evangelium auf. Halleluja, Jesus lebt. Und dann kommen Schwierigkeiten. Dann kommen Leute vorbei, die nehmen mit. Und holen sie ab, verführen, verderben. Einige, ja, das ist gut, ich bleib dabei. Und dann bringt es 30-fältige Frucht, 40-fältige, 60-fältige und dann 100-prozentige. 100-prozentige bringen die auf einem guten Boden, wo der Samen auf einem guten Boden fällt. Wir leben alle nur einmal und dann sollten wir richtig leben. Nicht nur 40-prozentig. Oder 30-prozentig, sondern 100-prozentig. Und was du tust, tust du ganz oder gar nicht, von Herzen. Nicht aus irgendwelchen anderen Motiven, jetzt wie Paganini, aus Hass. Wir können etwas Großes in dieser Welt zustande bringen, aus Hass und Bitterkeit. Denen zeige ich's. Aber wem willst du was zeigen, wem willst du was beweisen? Was bringt es, wenn du denen was beweist? Die lachen sich nachher eins. Entwickelt sich dein Leben so, wie es sich entwickeln sollte? Dein Leben hat eine Bestimmung von Gott. Du solltest eines wissen. Was glaubst du, wenn die Menschen das aus ihrem Leben machen würden, was sie machen sollten, zur Ehre Gottes? Und ich denke also, jeder Superstar, ob jetzt Michael Jackson ist, der ist ja irgendwo schon drüben, aber alle großen Superstars, die haben eine Berufung, zur Anbetung Gottes. Die sind Anbetungsleiter. Eigentlich wären die Anbetungsleiter, wenn sie wirklich leben würden. Ihr denkt nur Elvis Presley, seine ersten Lieder, die hat er in der Pfingstgemeinde gesungen. Sein Vater war Pfingstpastor einer Pfingstgemeinde. Also da ist in der Gemeinde gläubig geworden. Diese Rock'n'Roll-Musik, diese Negermusik in Tennessee und wo er das alles gesehen und gehört hat. Aber es wäre aus dem Mann geworden, wenn er anders geleitet worden wäre. Anders geführt worden wäre. Oder Tina Turner. Sie hat mal in den Kirchenchor angefangen zu singen. Und was wäre aus der Frau geworden, wenn da nicht irgendjemand gesagt hätte, die Chorleiterin, also hör, deine Stimme passt hier gar nicht rein. Und dann geht sie raus und in der Welt macht sie dann Karriere. Viele Leute machen dann in der Welt Karriere, weil sie verletzt, verwundet worden sind. Mach aus deinem Leben optimal, was optimal ist. Wenn du verwundet bist, arbeite deine Wunden auf. Und es ist wichtig, dass die Wunden heilen. Sonst gehen wir in die falsche Richtung. Dein Leben hat also eine göttliche Bestimmung. Du sollst eine göttliche Größe erreichen. Du sollst ein Anbetungsleiter sein. Du sollst ein Verkündiger des Evangeliums sein. Aber irgendetwas ist da in deinem Leben getreten, das dich aus der Bahn geworfen hat. Und dann hast du den Übersicht verloren in deinem Leben, die Orientierung verloren und bist vom Ziel abgekommen. Und wenn ich dann viele Leute so anschaue, ich denke nur Josef Stalin. Josef Stalin kam in einem Priesterseminar, sein Vater wollte unbedingt, dass er Priester wird, aber dann hat man dort geprügelt und geschlagen und so weiter. Und kein Wunder, dass der Mann dann einen Hass auf Christentum und alles Mögliche bekommen hat. Und natürlich, ja, wie eine Bestie sich benommen hat, weil er etwas Falsches gesehen und gehört hat und das Falsche sich zu Herzen genommen hat. Und könnte ich alle Leute mal, die Biografien, wenn ich die studiere, könnte ich sagen, guck mal, da ist eine Fehlentwicklung, ein Fehltritt und schon geht's daneben. Oder wenn ich an manche andere Größen denke, die meisten großen Dichter und Denker, gottlose Dichter und Denker wie Nietzsche, Voltaire und so weiter, die kommen alle aus den Pfarrhäusern, die sind in christlichen Häusern groß geworden, praktisch, aber dann irgendwo vom Weg abgekommen. Ich suche den unbekannten Gott. Das war eines seiner ersten Gedichte, der unbekannte Gott. Vielfach sind Christen schuld, dass gute Menschen abdriften. Christen, weil sie nicht achten auf ihr Gerede, auf ihr Verhalten, degradieren die Leute, demütigen Leute. Hör doch auf mit deinem Gepiepse oder Gekreische. Aber da steckt was drin. Da steckt was drin. Eine gute Stimme, wenn man die richtig lenkt und steuert. Es gibt so viele, die erreichen nicht ihre Größe, weil sie sich von Menschen aufhalten lassen. Von anderen Leuten. Die gucken auf die anderen Leute, gucken auf das negative Vorbilder oder dann lassen sich verletzen, bleiben auf der Strecke, lassen sich behindern, aus welchen Gründen auch. Oder dann pirschen sie sich nach vorne und sagen, denen zeige ich es jetzt. Ich kann's. Und jeder kann es, wenn er will. Und das ist auch irgendwo schizophren. Sie versuchen dann irgendwas zu überspielen und so wie jetzt dieser Paganini. Sie geben sich vor den Leuten was vor, was zeigen, aber dann das Ende, sie sind nicht glücklich. Dann laufen sie wie Gruftis herum, genießen nicht das Leben, obwohl sie alles haben. Die Frauen legen dem jetzt zu Füßen hier in diesem Fall oder die Leute, die schmeißen das Geld nach. Die können das was aus ihrem Leben machen, aber die machen nicht aus ihrem Leben, weil der Teufel das alles kassiert. Und dass nicht einmal eine anständige Beerdigung am Schluss möglich ist. Gott sagt, warum kauft ihr Brot und werdet nicht satt? Oder warum schöpft ihr Wasser aus löchrigen Brunnen, die doch kein Wasser geben? Oder warum baut ihr Häuser, die ihr doch nicht bewohnt? Oder warum beschäftigt du dich mit Dingen, die dir nichts bringen? Also wir sollten nachfragen, in unserem Leben bringt mir das, was für die Ewigkeit? Was habe ich davon? Viele Menschen sind gar nicht optimal darauf vorbereitet, auf das Leben. Sie lernen lesen und schreiben, aber sie lernen nicht, wie man lebt. Wenn ich dann angucke, sie werden entlassen mit guter Abiturnote und dann sollen sie ins Leben gehen, aber dann wissen sie nicht, wie sie durchkommen können. Da kann ein Penner von der Straße besser durchkommen und versteht besser, sich durchzuschlagen, als dann so studierter oder gelehrter oder intelligenter Mensch. Der kommt nicht durch. Wir müssen leben lernen. Und eigentlich ist das Leben, dass man sich durchschlägt, mit Gottes Hilfe durchbricht und Durchbrüche erlebt. Also mach das optimal aus deinem Leben. Versuche deine Zeit sinnvoll zu gebrauchen. Und jeder hat 24 Stunden, egal ob ein Millionär, ein Bettler, Straßenkehrer oder Pastor oder du und ich. Wir haben alle nur 24 Stunden am Tag. Was machst du aus deiner Zeit? Du kannst natürlich schlafen die ganze Zeit. Wer schläft, der erntet nicht, steht in der Bibel. Also, Gott hat uns die Zeit gegeben, die Zeit soll ausgekauft werden, die Zeit ist böse. Glaub nicht, dass noch bessere Zeiten für dich kommen. Viele Menschen denken ja, es kommt noch was Besseres. So gut, wie wir heute haben, wir werden morgen nicht mehr haben und übermorgen erst recht nicht. Und so gut, wie wir vor 10 Jahren hatten, so gut werden wir nie mehr wieder haben. Erntest du wirklich das, was du dir wünschst oder gewünscht hast? Bringt dein Leben die Resultate? Merkst du, dass dein Leben die Ansätze bringt für die positiven Resultate, von denen du geträumt hast? Oder erntest du nur Disteln und Dornen, Ärger und Stress oder Schwierigkeiten? Wie gehst du um mit Beleidigung? Das ist ganz arg wichtig. Wie gehst du um mit Kritik? Viele Leute haben nicht gelernt, mit Kritik umzugehen. Und wir werden kritisiert. Was, Pastor? Oh, wie die mich kritisieren? Und ich muss mit der Kritik fertig werden. Und du musst dich fragen, ist die Kritik angebracht oder nicht angebracht? Und dann musst du mit der Kritik zu dem lieben Gott gehen und dich vor Gott rechtfertigen. Jeder einzelne Mensch steht vor Gott. Egal, ob jemand Christ ist oder kein Christ. Und er muss sich vor Gott verantworten, warum er das tut und wieso er das tut. Wie wirst du fertig mit Kritik? Mit Beleidigung? Mit Anfeindung? Mit Verachtung? Hör doch auf mit dem Gepiepse. Denk drüber nach. Stell dir mal vor, dir sagt jemand und gibt dir da 5 Euro und sagt, hör mal, mach doch kein, jetzt sei ruhig, verhalte dich ruhig, mach kein Aufsehen, sei still. Das ist Beleidigung für dich. Du solltest mal ehrlich sein und deine Lebenserträge mal angucken. An ihren Früchten sollst du erkennen. Und was bringt dein Lebensbaum für Resultate? Und Gott sagt, schaut, wie es euch geht. Schaut, wie es euch geht. Einmal, also beobachtet euer Leben. Kannst du mit dem Leben, das du jetzt gelebt hast, eines Tages vor Gott treten und sagen, Herr, hier bin ich. Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Ich war treu. Was Gott in unserem Leben sucht, ist nicht gewaltige Leistungen, die wir vollbringen. Und mächtige Taten, dass wir die Welt bewegen, alles auf den Kopf stellen. Nein, Gott sucht Treue. Bist du treu in dem, was er dir aufgetragen hat? Treu in kleinen Dingen. Nicht in großen. In großen Dingen würden wir vielleicht doch treu sein, aber in Kleinigkeiten sind wir treu. Erntest du das, was du gesät hast? Oder wie sieht es in deinem Leben eigentlich aus? Beobachte dein Leben. Was bleibt nachher, wenn du durch die Feuerprobe durch musst? Wir haben Wassertaufe, Geistestaufe und dann gibt es noch die Feuertaufe. Die Feuertaufe, die kommt noch. Und zwar, wenn wir mal durch das Tor der Ewigkeit gehen, dann muss alles durchs Feuer gehen. Und das, was bleibt, das bringt Belohnung. Die Frage ist, was bleibt von deinen Worten, von deinen Werken, von deinen Verhaltensweisen, von deinem Leben überhaupt? Vielleicht stehst du plötzlich nackt. Was bleibt von deinem Leben? Von dem, wo du dich engagiert hast? Wir beschäftigen uns viel zu viel mit Sachen. Wir sollten uns mit Menschen beschäftigen. Nicht mit Sachen, mit Menschen. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, den geringsten Menschen, das habt ihr mir getan. Wir denken, wenn wir Kirche bauen, wenn wir irgendetwas Gewaltiges tun, irgendein Missionswerk aufbauen, eine Gemeinde aufbauen. Nein, was ihr den Geringsten einem getan habt, das zählt in der Ewigkeit. Denk drüber nach, lies Matthäus 25. Da werden viele kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Gott interessiert sich das gar nicht darüber. Er fragt, was hast du getan? Hast du einem Kranken geholfen? Hast du Liebe gezeigt? Und eigentlich im Universum zählt eines, Liebe. Oder hast du aus Hass getan? Aus Hass irgendwas gemacht? Man kann sogar aus Hass weissagen. Und Düden sage ich es aber. Weißt, viele können nicht predigen, vor allem Frauen auch, können nicht predigen, aber die können dann anfangen. So spricht der Herr! Und dann kommandieren sie, fangen sie an zu, ja, alles Mögliche dazu erzählen und wissen gar nicht, dass hier verletzte Seele spricht. Und viele handeln aus Verletzung heraus. Wie viel Unheil wird angerichtet im Reich Gottes durch Verletzung? Man will das Richtige, man will das Gute, aber verletzt. So hat dein Leben die göttliche Anerkennung, dass du eines Tages so hörst, komm her, du treuer Knecht, du warst über wenigem jetzt, du hast fleißig, für mich hast du gearbeitet, du hast nicht für dich gearbeitet, du hast nicht dich gesucht, sondern du hast mich gesucht, hast mir gedient, also dem Herrn, meine ich. Bist du auf das geistliche Leben optimal vorbereitet, bist wiedergeboren, bist Christ oder schimpfst dich als Christ wenigstens. Aber bist du richtig auf das geistliche Leben vorbereitet? Und ich bin überzeugt, wenn ich so in meinem Dienst in den letzten 40 Jahren so die Christen angucke, viele sind gar nicht vorbereitet. Sie hopsen nur hin und her, probieren da ein bisschen was, probieren dort ein bisschen was und so weiter, wollen da was bekommen und suchen da ein bisschen was. Sie bilden sich geistlich gar nicht aus. Weißt du, die geistliche Reife ist, dass ich mündig werde, auf eigene Füße stehe, dass ich anderen Menschen ein Segen bin. Dass andere Menschen sich an mir orientieren können und dass eines Tages andere Menschen in meine Fußspuren gehen werden, wenn ich nicht mehr da bin. Wir hinterlassen alle irgendwo Fußspuren und sagen, guck mal, wie der da war. Pastor Modersohn hat ein Buch geschrieben, Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Das ist also ein alter Pastor. Und Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Und dann beschreibt er, das sind alles Leute aus der Gemeinde, unscheinbare Menschen. Deine alte Frau, die hat immer viel gebetet. Und er sagt, das war so ein Vorbild für mich, so ein Segen war diese alte Frau, die für mich gebetet hat, für dieses Reich Gottes gebetet hat. Es müssen nicht große Dinge sein. Was ist eine Persönlichkeit? Persönlichkeit ist nicht, wenn er jeden Tag ein paar Mal in der Zeitung, im Fernsehen und Radio erscheint. Eine Persönlichkeit ist ein Mensch, auf den man sich verlassen kann. Eine Persönlichkeit, weißt du, was eine Persönlichkeit ist? So ein Bergsteiger-Team, wenn die dann im Hochgebirge sind, dass man sich auf seinen Vordermann verlassen kann. Oder der Mechaniker. Persönlichkeit ist, wenn er Reifen wechselt, dass er auch alle Schrauben richtig anzieht. Schau mal vor, er zieht die Schrauben nicht richtig an. Und dann fährst du mit 180 auf der Autobahn und ein Rad fliegt weg. Dass man sich verlassen kann. Zuverlässigkeit. Persönlichkeit. Denk drüber nach, was ist eine Persönlichkeit? Mach das optimal aus deinem Leben. Werde eine Persönlichkeit. Nicht irgendwo für die Medien, nein, vor Gott. Und Persönlichkeit muss es in unserem Alltag geben. Deine Freunde, deine Familie braucht Persönlichkeiten. Wir sollen Licht und Salz dieser Welt sein, sagt Christus. Man braucht nicht viel Salz. Wenn zu viel Salz im Kochtopf ist, in der Suppe ist, dann ist das alles versalzen. Man braucht nur eine Brise, ein paar Christen, auf die man sich verlassen kann. Erreichst du deine Traumziele? Und du sagst, ich habe so viele Träume, so viele Visionen, so viele Offenbarungen, so viele Eingebungen. Wunderbar, aber davon kannst du nichts kaufen. Seine Traumziele erreicht man durch Ausdauer und durch Geduld. Durchs Anhaltende, dass du ständig dabei bleibst am Ball, dass du nicht aufgibst, trotz der Widerstände, trotz der Schwierigkeiten. Mach das optimal aus deinem Leben. Einfach am Ball bleiben. Du wirst durchgeschüttelt, du wirst zerrüttet, zerbrochen oder man macht alles Mögliche an dir, aber du musst wieder aufstehen und sagen, ich mach weiter und ich gebe nicht die Sache auf. Wir sind da, um unser Leben ständig zu verbessern. Wenn du gefallen bist, steh auf und geh wieder weiter. Bleib nicht liegen. Fallen kann jeder, das ist okay. Aber wir sind hier, um unser Leben zu verbessern. Das nächste Mal passe ich auf. Gucke ich mehr auf die Straße, wo ich hintappe. Unser Leben ist, dass wir hier unser Leben qualifizieren. Dafür sind wir hier. Erreiche die Ziele deines Lebens. Aber was sind die Ziele? Weißt du, die Leute haben zu viel Ziele oder gar keine Ziele. Das ist die Tragödie heutzutage. Erreiche das Richtige in deinem Leben. Eine Seele ist bei Gott mehr wert als die ganze Welt. Weißt du, das, was du deiner Seele oder anderen Seele getan hast, das hast du wirklich getan. Tu etwas für deine Seele. Wenigstens für deine, wenn du schon für andere nichts tust. Fang an für dich, für dein ewiges Heil, für deine Seligkeit, etwas zu tun. Viele Menschen überfordern sich einfach. Sie übernehmen sich, die wollen die ganze Welt erretten und vergessen sich selber. Denk an dich selbst. Du und dein Haus sollt gerettet werden. Es geht um die richtige Verwendung unseres Lebens. Weißt du, wenn ich irgendwas in der Hand kriege, selbst wenn ich es noch nie in der Hand gehabt hätte, probiere ich ein paar Mal, dann finde ich schnell raus. Ein Bleistift ist zum Schreiben da und nicht zum Dosen zu öffnen. Und ein Dosenöffner, da finde ich auch, wozu der und wie man den richtig gebraucht und einsetzt. Weißt du, hast du den richtigen Gebrauch, die richtige Verwendung deines Lebens gefunden? Finde heraus, wozu du da bist, was der Zweck deines Lebens ist. Lass dich nicht einfach treiben. Ja, nach mir die Sintflut. Wenn du dich treiben lässt, und dann wunderst dich, wenn du Treibholz wirst aus deinem Leben und nichts wirst. Du wirst dann ein Getriebener sein, ein Gehetzter sein, dann bekommst du früher oder später einen Herzinfarkt, dann bist du verwirrt am Schluss und durcheinander und verzweifelt. Lass dich nicht treiben, lebe. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe, fang an zu leben. Fang an, das Leben zu genießen. Fang nicht an, irgendwie den mal ein bisschen kopieren und den ein bisschen kopieren und jenen ein bisschen kopieren. Du bist ein Original. Hast du es nicht gemerkt? Werde ein Original. Wir werden alle, Kierkegaard hat einmal gesagt, wir werden alle als Originale geboren, sterben als Kopien aber. So viele Menschen sterben als Kopien. Du merkst nicht. Bete so, wie du beten solltest, wie es dir ums Herz ist. Und du sollst nicht irgendjemand kopieren, wie der betet. Da fängt es schon in kleinen Dingen an. Kopier niemanden. Sei, wer du bist. Gott will dich als Original haben. Lass in deinem Leben das, was Gott dir vor die Füße legt, nicht ungenutzt. Nütze jede Möglichkeit, die er dir gibt. In der Bibel heißt es immer wieder, wenn Gott Menschen geführt hat, tu das, was dir vor die Hand kommt. Du musst nicht sagen, Herr, zeige mir, was ich tun soll. Wir sind so, Hans guckt in die Luft, Christen. Wir gucken immer da oben, Herr, zeig mir, was ich tun soll. Guck lieber, was vor die Füße kommt. Was er dir vor die Hände legt. Und pack's an. Krempel den Ärmel hoch und dann sag, jetzt nütze ich die Möglichkeiten. Stell dein Licht nicht unter dem Scheffel. Da gibt es so viele ungenützte Talente. Du kannst was und du versauerst und verschimmelst geistig. Du nützt nicht die Talente, die Gott dir gegeben hat. Du könntest viel mehr schon für Gott gewirkt haben, Menschen ein Segen gewesen sein, Menschen erfreut. Einen Menschen 5 Minuten glücklich machen ist mehr wert als 5.000 Euro. Einen Menschen nur 5 Minuten glücklich machen. Wann hast du zum letzten Mal jemanden glücklich gemacht? Wann hast du jemanden zum Lachen gebracht? Es gibt so viele miese Menschen, miese Christen, miese Gesellschaft. Bringt die Leute zum Lachen. Ja, aber Christen müssen tief ernst sein. Ja, es sei denn, du hast Krebs, Magengeschwüre. Dann musst du da. Und viele Christen kriegen Krebse und Geschwüre und Tumore, weil sie nicht lachen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und das sollten wir uns gegenseitig anheitern, glücklich machen, uns zur Freude bewegen. Nütze deine Fähigkeiten. Was kann ich jetzt? Überlege einmal, mach dir mal eine Liste, denk mal drüber nach. Was kann ich wirklich? Es ist wichtig, lieber einen Tag darüber nachzudenken, was du kannst, als ein ganzes Jahr dahin leben und plätschern. Denk drüber nach, was kann ich wirklich? Wenn das Salz nicht genützt wird, verliert es mit der Zeit seine Kraft und ist zu nichts mehr nütze, nicht einmal, dass man als Streusalz benutzt. Mach das Optimale aus deinem Leben. Verwende dein Leben richtig. Nütze die Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat. Wuche, handle Und sag nicht, ich muss das bewahren. Christen fühlen sich immer als Bewahrer. Die reine Wahrheit. Das Wort muss man bewahren. Nein, das Wort muss man ausleben. Das Wort muss man umsetzen. Das muss man im Umlauf bringen. Und dann sagt Jesus doch von diesem Mann, hättest du doch lieber mein Geld zur Bank getragen, dann hättest du wenigstens Zinsen gebracht. Viele Christen wollen nur die reine Lehre bewahren. Ich bin für die reine Lehre. Das ist alles okay. Mag es recht sein. Aber die reine Lehre kann sich verwirklichen, wenn die in Umlauf kommt, wenn man damit arbeitet. Und wer arbeitet, kriegt auch mal schmutzige Hände. Und wo gehämmert und gesägt wird und gehobelt wird, gibt's Späne. Da gibt's auch Abfall. Man arbeitet. Es gibt so viele geistliche Vagabunden, die ihre Kraft so ungenutzt dahinlassen, bis vielleicht jemand kommt, hör doch auf mit deinem Gepiepse. Und dann bist du geschockt und jetzt kannst du in das Extrem oder in das andere Extrem gehen. Und wir gehen immer in ein Extrem. Dann fangen wir an, was aufzubauen vielleicht und was abzubauen. Viele leben nur für sich allein. Das ist auch eine andere Sache. Sie sind Egoisten. Sie wollen nur sich verwirklichen. Alles gut und recht. Aber wir sind zu einem anderen Zweck auf dieser Welt. Wir sind zur Verwirklichung des Heilsplanes Gottes, der Erlösung. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Auch andere Menschen gehören zu deinem Leben, nicht nur du. Du kannst auch nicht allein für dich existieren. Du brauchst den anderen und der andere braucht dich. Also wir brauchen einander. Also ein optimales Leben leben wir erst, wenn wir uns füreinander einsetzen, miteinander einsetzen. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Vielleicht hast du noch nicht das herausgekriegt, aber solltest unbedingt mal dich damit beschäftigen. Wir brauchen einander. Deshalb die Gemeinschaft, die Gemeinde, die Christen. Du bist nicht nur da, in der Gemeinde zu sitzen und Däumchen zu drehen, deinen Platz auszufüllen. Du bist da, zu wachsen und andere zum Wachsen anzuspornen. Wozu verwendest du dein Leben? Die Bibel sagt, wenn jemand baut, so sehe zu, womit er und wie er baut, was für Material, Baumaterial er verwendet und worauf er baut, was sind die Fundamente. Wie werde ich tauglich und wozu? Wozu taugt mein Leben? Also mein kurzes, begrenztes, irdisches Leben. Denn wir haben ja eine ganze Ewigkeit vor uns. Und wir sind hier zur Vorbereitung für diese Ewigkeit. Überleg einmal die Verwendungsmöglichkeiten für dein Leben. Wozu willst du es gebrauchen? Wozu bist du da? Wie kannst du dein Leben am optimalsten einsetzen? Lebe aber richtig. Du lebst nur einmal. Bedenk einmal, du lebst nur ein einziges Mal. Du kannst nicht mehr, so wie die Inder, nochmals kommen und nochmals kommen und nochmals kommen und nächstes Mal kommst du nochmals und probierst nochmals. Nein, so wie der Baum fällt, so bleibt er dann liegen. Gott hat dir dieses Leben gegeben und dann heißt es, nütze die Zeit, deine Zeit, kaufe die Zeit aus. Wir müssen eines Tages vor Gott stehen und dann Rechenschaft abgeben und ablegen. Was hast du draus gemacht? Was hast du aus der Situation gemacht, in der du hineinkamst? Was hast du aus der Beziehung gemacht? Weißt du, Gott hat dich vielleicht mit einem Jungen oder mit einem Mädchen zusammengeführt oder mit Mann oder Frau, lassen wir mal so, oder mit irgendeinem Bruder, einer Schwester zusammengeführt. Was hast du aus den Beziehungen gemacht? Ja, mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber gerade diese Problemmenschen sind Menschen, die der liebe Gott etwas an dir tun möchte, dir was zeigen möchte, dir was sagen möchte. Die Problemmenschen sind Heilige fast für dich. Die sind die Schleifsteine. Denn die Problemmenschen sind die Menschen, die härter sind als du, sturer sind als du. Und man schleift immer mit einem Material, das härter ist. Und Gott schickt uns Problemmenschen. Aber wir wimmeln sie ab, wir gehen aus dem Weg, wir meiden die Gemeinde, weil dich jemand hart vielleicht anfasst, vielleicht dir ein bisschen was sagt. Das ist heute bequem, naja, was geht mich das an? Und so wechseln die Leute Gemeinden wie ein Unterhemd. Aber es geht nicht darum, dass du von Gemeinde zu Gemeinde pendelst, sondern dass du durchstehst die Sache, ausstehst die Sache und die Sache bewältigst. Stell mir vor, wenn ich das alles immer bei jedem Windstoß alles hingeschmissen hätte und gesagt, komm, mach mir die Sinnflut. Ich hätte mein Leben verfehlt, mein Leben verwirkt, das Thema meines Lebens verfehlt. Was nützt denn der ganze Einsatz, die ganze Mühe, die ganze Plagerei, die ganze Investition? Wir müssen bis zu Ende die Sache führen. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, steht in der Bibel. Und wir müssen bereit sein, dieses Leben zu verlieren, äußerlich, menschlich, einfach sich auseinandersetzen. Dran geben. Viele Gewinner sind Verlierer, aber die haben was gewonnen. Du hättest keine Geschichte, wenn du nicht durch Tiefen gegangen wärst, durch Katastrophen gegangen wärst, hättest keine Story. Da würde dein Leben stinklangweilig sein. Und viele Christen sind langweilig, weil sie feige sind, Weichlinge sind, immer wieder ausweichend in Schwierigkeiten. Betet für mich, Geschwister, dass ich nicht in eine Schwierigkeit reinkomme. Nein, erst recht, Vollgas und fahr durch. Und dann merkst du, Mensch, ich bin mit dem Auto, wie ist das mal passiert auch, ich bin in so unter Führung reingefahren, da war Wasser drin. Zuerst ist mir das Herz fast runter, verloren gegangen, aber dann habe ich in kurzer Zeit sich überlegt, du hast zwei Möglichkeiten, entweder jetzt ertrinken oder Vollgas geben und durch. Und das war in Stuttgart, mitten im Juli. Und dann fahre ich rein und sehe das Wasser. Ich habe gesagt, lieber Gott. Und das hat nicht gereicht. Zu mir hat es auch nicht mehr gereicht, was zum lieben Gott. Und ein Gas gegeben. Das Auto ist zuerst geschwommen. Und dann kam ich auf der anderen Seite wieder auf River. Bin nicht ertrunken. Und habe gemerkt, du kannst es. Du kannst es, wenn du entschieden bist. Die meisten sind nicht entschieden, aufs Ganze zu gehen. Komme ich um. Deshalb erreichen so viele Menschen nicht das Optimale aus ihrem Leben. Denk an Esther, diese Königin. Sie ist aufs Ganze gegangen. Die anderen immer gewartet, ja, bis der König sich interessiert und nicht interessiert. Aber sie hat gesagt, ich gehe und ich werde auch das Optimale meines Lebens aus meiner Lebensgeschichte machen. Und ich werde mein Volk vor dem Holocaust retten. Sie war die Erste, die die Juden vor dem Holocaust gerettet hat. Weil sie entschieden war, weil sie entschlossen war. Die meisten Leute, die erreichen nichts in ihrem Leben. Ja, die laufen mit, ja, sind dabei, sind wunderbare Christen, die stillen im Lande. Aber wir sollten das Optimale aus unserem Leben reichen. Und wenn du mit Jesus wandelst und lebst, bist du nicht immer ganz still. Weißt du, dann musst du ganz schön aufbrausen für den Herrn. Jesus hat auch mal eine Peitsche genommen und hat die Leute sogar aus dem Tempel rausgetrieben. Das war auch unser Herr Jesus. Weißt du, du denk nicht, dass der Herr Jesus keiner Fliege was zu Leide getan hat. Da hat die Schweine sogar ertrinken lassen. Als die Dämonen fragten, wir wollen da hingehen. Also, mach dein Leben das Optimale und das Beste, das Bestmöglichste. Und es ist nicht wichtig, wie du dein Leben jetzt siehst, sondern wie Gott dein Leben sieht. Hab eine Vision von deinem Leben. Und zwar eine göttliche Vision. Und nicht, was deine Eltern dir sagen, weißt, oder was die Gesellschaft sagt, was der Lehrer sagt, was der Ausbilder dir sagt. Weißt du, wir werden geprägt von unserer Umgebung. Du sollst von Gott geprägt werden. Das Optimale aus deinem Leben kann nur werden, wenn du hörst, was denkt Gott von mir. Ich denke nur an Gideon. Du streitbarer Held. Der kam sich untauglich vor. Aber Gott sagt, du streitbarer Held. Du sollst die Midianiter befreien. Bet nicht so viel, dass andere das machen. Du sollst es machen. Wir sollten aufhören, viel zu beten. Wir sollen viel mehr handeln und das Optimale aus unserem Leben machen. Und hören, was Gott von uns sagt. Du bist der Mann. Du bist das Werkzeug. Du bist die Frau. Und was Mardochai zu Esther sagt, Esther, deswegen bist du hier am Königshof. Das ist kein Zufall. An diesem heidnischen Königshof. Also das war alles nicht so fromm. Manche denken ja, wenn ich auf der Bibelschule wäre, wenn ich im christlichen Verein wäre, junge Männer oder junge Frauen oder was weiß ich, was in welchem Verein. Nein, in der Welt waren die Leute und dort haben sie sich bewiesen. Die drei Männer, die im Feuerofen gingen, die haben sich in der Welt bewiesen. Alle Völker fallen auf die Knie und diese Burschen bleiben stehen. Oder Daniel, der war in Babylon, einer sündigen Stadt und da ist er sogar Innenminister und Außenminister oder welcher Minister auch immer. Und er bleibt, er handelt und wirkt und dient Gott an seine Posten zu seiner Zeit. Und wir sollen Gott dienen zu unserer Zeit, an unserem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Das ist das Optimale aus seinem Leben zu machen. Viele glauben, ich bin so nutzlos, wertlos und so weiter. Ich bin untauglich. Aber Gott sagt, du streitbarer Held. Weißt du, und dann stellt sich heraus, dass der Gideon gar nicht so viele Leute braucht, wie er zusammentrommelt. Er kann mit 300 Großes bewirken, wenn er sich nur auf Gott verlässt. Du brauchst nicht viel Geld, du brauchst nicht eine Lobby, du brauchst nicht einen Verein, du brauchst nicht eine Organisation, wenn du Gott dienen willst. Wenn Gott mit dir ist, dann kannst du das Optimale machen. Nachher wollen alle mit dir mitlaufen, wenn du Sieger und Gewinner bist. Aber wenn du gehen sollst und allein gehen sollst, will keiner mitmachen. Ein Prophet, der von Gott berufen wurde, der sagt, Herr, ich bin zu jung. Der andere sagt, ich bin zu alt, ich bin untauglich. Weißt du, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist geschieht es, sagt der Herr. Du sollst viel mehr dem Heiligen Geist zutrauen, dass er dich zu einer Persönlichkeit macht. Dass er das Optimale aus deinem Leben macht. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft. Und nicht durch Bildung. Manche waren ganz doof und hat Gott etwas aus denen gemacht. Ja. Amos, ein Hirte, der nur 700 Worte zusammenbrachte in seiner ganzen Sprache. Weißt du, nur ein einfacher Mann. Weißt du, Gott braucht nicht super Intelligente. Der kann die meisten gar nicht gebrauchen. Die stehen mit ihrer Intelligenz Gott im Weg. Ich habe nichts gegen Intelligenz. Aber wir sollten diese Dinge richtig einsetzen in unserem Leben. Und nichts überbetonen. Eigentlich, unser Auftrag ist nur Gott an erster Stelle zu setzen. Wenn Gott an erster Stelle ist, dann kann nachher alles kommen. Das ist alles in Ordnung. Alle, die Gott gebraucht hat, waren immer am Anfang untauglich. Ihre Karriere untauglich. Ich hätte sie nicht eingestellt. Abraham und Sarah zu alt. Andere waren zu unbegabt. Elia war ausgebrannt. Verbraucht. Oder die Jünger Jesu ungebildet, einfach. Zu unerfahren. Paulus fühlt sich schwach. Satan schlägt mich mit Fäusten. Sagen wir so vor. Und trotzdem, obwohl Satan ihn mit Fäusten schlägt, obwohl er nur Schwierigkeiten hat, muss nur Mund aufmachen, der ist schon wieder ein Aufstand. Und dann sagt der Herr, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder Maria, Herr, du hast meine Niedrigkeit gesehen. Und ich weiß von keinem Mann, ich weiß von gar nichts. Herr, du hast meine Niedrigkeit gesehen. Gott schaut auf deine Niedrigkeit, auf deine Bescheidenheit, deine Entscheidung, das ist ausschlaggebend. Mach aus deinem Leben das Optimale. Und was wäre die Welt ohne Maria? Alles auf dieser Welt hat eine Bestimmung, auch du und ich. Und wir sind alle, und alles auf dieser Welt ist für etwas bestimmt. Sag nicht, das brauche ich nicht. Der Yellowstone Park in den USA war eines Tages baumleer, Wüste fast. Ja, das war fast eine Wüste. Vor etwa 80, 90 Jahren. Es war also toter Lebensraum. Und was jetzt der Park in den USA ist. Und da war ein Wissenschaftler, der sagt, dieser Park war nicht immer so. Was ist passiert, dass dieser Park eine verwüstete und mehr und mehr verödete. Was ist da passiert? Und dann liest er 1924, da wurde der letzte Wolf erschossen. Und dann sagt er, das kann doch nicht geben. Lasst uns wieder Wölfe ansiedeln. Auch der Wolf hat eine Berechtigung. Lasst uns wieder Wölfe ansiedeln. Und er setzte sich ein und dass Wölfe eingesiedelt werden. Und dann kam wieder Gleichgewicht in der Natur. Dann plötzlich grünte an den Ufern, fing an grün sich anzusehen, dann kamen Tiere, da kamen Vögel und so weiter. Wölfe. Wir brauchen auch die Wölfe. Weißt, wir haben so ein komisches Bild, Wolf und Schafe und so weiter. Und ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug und ohne falsch. Weißt du, auch das hat seine Berechtigung. Christen sollen klug sein und ohne falsch. Mach das Optimale aus deinem Leben. Guck, dass du durchkommst. Auch die Wölfe haben eine Berechtigung. Weißt du, deine Feinde lehren dich kriegen, kämpfen, siegen. Epheser Kapitel 1, Vers 3 bis 7. Ich lese nicht, kannst du zu Hause durchlesen. Daher ist nur die Überschrift, was mich bewegt. Er hat uns bestimmt. Gott hat uns bestimmt, harte Nüsse zu knacken. Gott hat uns bestimmt, die Hölle zu plündern und den Himmel zu füllen. Gott hat uns bestimmt, den Berg zu besteigen oder den Berg ins Meer zu versenken. Gott hat unserem Leben eine Bestimmung gegeben und wir sollten die Bestimmung ausfüllen, die er uns gegeben hat. Hast du wirklich getan, was er dir gesagt hat? Du sagst ja, mein Leben ist so leer und öde. Ja, in Kana mussten die Krüge sie mit Wasser füllen, nicht mit Wein. Wir sind von Gott bestimmt, etwas Bestimmtes zu tun. Und frag dich, was ist es? Was will der liebe Gott von mir? Weißt du, und wir haben auf dieser Erde eine ganz bestimmte, begrenzte Bestimmung. Und das ist zuerst mal Stück für die Ewigkeit. Und hier lernen wir uns auf die Ewigkeit einzustellen und vorzubereiten. Und hier die Weichen für unsere Ewigkeit zu stellen. Du hast wohlgetan. In Weisheit, das ist in den Apokryphen, Kapitel 1, Vers 13 bis 15, Kapitel 2, Vers 24, da heißt es, denn Gott hat uns nicht für den Tod geschaffen. Er hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Du bist nicht zum Sterben geboren hier auf dieser Welt, auch wenn man sagt, wir werden geboren, um zu sterben. Nein, du bist geboren, um zu leben. Gott hat keinen Gefallen am Tod. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und zu einem Bild seines eigenen Wesens. Wir sollen göttliche Eigenschaften, göttliche Tugenden entwickeln. Wir sollten kreativ sein. Und jeder von uns kann kreativ sein, wenn er nur möchte. Du musst nur deinen Mund aufmachen. Und das war das, was Gott getan hat. Er sagte, es werde Licht und es ward Licht. Aber viele Christen erreichen nicht. Die denken viel, aber sie sagen nichts. Tod und Leben liegt auf der Zunge. Und die Zunge ist so ein kleines Ding, steuert aber alles. Jakobus schreibt, Gott hat uns nicht zum Tod geschaffen, sondern zum Leben. Fang an zu proklamieren, fang an auszusprechen. Sag, ich bin gesegnet, ich bin erlöst, ich bin vollendet in Christus, ich bin eine neue Schöpfung. Du musst es aussprechen vor der unsichtbaren Welt. Die meisten Leute, die murmeln vor sich hin. Nein, sag es laut, dass die ganze Hölle hört. Ich bin gesegnet, ich bin erlöst, ich bin ein Kind Gottes, ich bin eine neue Schöpfung. Und dann fängt es so an. Du bist, was du sagst. Die meisten Leute sagen, was der Teufel ihnen vorbetet. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Und dann wunderst du dich, wenn aus dir nichts mehr wird. Sag, oh, mit Gottes Hilfe springe ich über die Mauern. Mit Gottes Hilfe werde ich Erfolg haben. Mit Gottes Hilfe werde ich die Riesen wie Brot fressen. Mit Gottes Hilfe werde ich das Land einnehmen. Fang an, Gottes Worte zu sprechen, nicht das, deine dummen Gefühle oder das, was der Teufel dir vorgaukelt. Sprich, und es wird geschehen. Du sollst zu dem Berg sprechen. Und das ist, wie du aus deinem Leben das Optimale machst. Und wie viele Berge hast du schon in deinem Leben? Da in Himalaya, da in Mount Everest und da in der Zugspitze und da so ein Matterhorn guckt in den Himmel. Gott hat dich zum Bleiben geschaffen und nicht zum Fliehen. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und du solltest einfach Mut haben zu widerstehen. Und wie macht man widerstehen? Indem du vielleicht nicht so wärst, aber da bist du zu schwach. Du musst proklamieren, sprechen. Ab! Und du, dann wird's plötzlich dem Teufel heiß. Im Namen Jesu widersteht dem Teufel. Und das ist, wie man aus seinem Leben etwas macht. Und zwar Jesus widerstand auch dem Teufel. Und er sagt, es steht geschrieben. Ich werde nicht das tun, was du sagst. Du musst lernen, Ja und Nein zu sagen. Die meisten Leute sind verdorben worden, weil sie dem Teufel einen kleinen Finger gegeben hat, haben mit dem Teufel angefangen zu diskutieren. Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Tu doch mal was für deine Seele. Die ganze Welt ist nicht so viel wert wie deine Seele, deine Seele mal. Bevor Gott uns gebrauchen kann oder bevor aus unserem Leben etwas wird, muss zuerst mal unsere Seele abgeklärt werden, zur Ruhe kommen, in der Hand Gottes eingetragen werden. Unser Leben muss in seiner Hand sein und wir müssen die Sicherheit haben, niemand kann mich aus seiner Hand reißen, mein Leben ist in Gott verborgen und geborgen. Viele Menschen sind abgelehnt worden, Man wollte es nicht haben. Vielleicht hat die Mutter versucht, sie abzutreiben, und das hat nicht geklappt. Du bist trotzdem gekommen und du trägst so ein Stigma. Mit mir will niemand was zu tun haben. Also und so weiter. Und ständig immer abgewiesen. In der Freundschaft klappt's nicht. In der Schule klappt's nicht. Im Geschäft klappt's nicht. In der Arbeit klappt's nicht. Immer so abgelehnt. Weil man dich abtreiben wollte. Aber du kannst hier jetzt herkommen und diesen Teufelskreis durchbrechen und kannst sagen, im Namen Jesu, Gott wollte mich. Halleluja. Er wollte mich. Nicht die Gesellschaft. Der Herr will mich haben. Und ich bin zur Ehre Gottes da. Und jetzt fange ich mein Leben richtig an zu leben. Bevor Gott uns gebrauchen kann, brauchen wir eine Wiedergutmachung an Seele, Geist und Leib. Und dann können wir anfangen, Gott zu dienen, das Optimale aus unserem Leben zu machen. Viele sind abgelehnt worden in ihrer Berufung. Ja, du hast noch keine Bibelschule besucht. Bist noch nicht so weit. Aber weißt du, wenn ich gewartet hätte, bis ich so weit bin, wäre ich heute noch gar nicht so weit. Aber ich danke meinem Herrn, als sich dann jemand sagte, wo triffst du dich? Habe ich gesagt, weiß ich nicht. Ich habe einen Kaffee, können wir nicht zusammen Bibelstunde machen? Und so fing ich an, Bibelstunde zu machen. Ja, wer hat es dir erlaubt? Gott hat es erlaubt. Weißt du, wenn Menschen dich rufen, wenn du plötzlich so einen inneren Ruf von Gott bekommst, dann nimmst du diese Berufung an und sagst, der Herr will's. Der Herr bedarf seiner. Auch wenn es ein Esel ist. Der Herr bedarf seiner. Und du musst nicht warten, bis irgendjemand da dich ordiniert. Wer ordiniert? Weißt du, die Leute bilden sich so viel ein, ich kann ordinieren. Weißt du, der Heilige Geist hat Petrus und Paulus ordiniert. Nicht von Menschengnaden, sondern von Gottes Gnaden. Und wenn ich so manche Könige angucke, denke, schau doch den Napoleon an, der hat sich selber die Krone aufgesetzt und sich zum Kaiser deklariert. Das waren auch so ein Laufbursche nur. Ja, und schau, Menschen pushen einen hoch. Was war Frau Merkel, FDJ-Sprecherin? Und so weiter. Und dann hat sie so einen Wendehals und dann hat sie sich wieder gewendet und dann war sie plötzlich da bei der CDU oder bei der CSU und so weiter. Und Menschen haben sie hochgepusht. Und schau die ganzen Politiker. Menschen pushen sie hoch. Und Menschen pushen sie auch wieder runter. Aber eigentlich unser Leben steht und fällt von Gott. Und wenn ich so die Politiker anschaue, guck mal, sie kommen und gehen. Fürsten und Könige, sie gehen und kommen und gehen. Und in der Bibel steht einmal, sie werden sogar lebendig mit dem Thron begraben. Manche, so steht es in der Bibel, lebendig mit dem Thron begraben. Manche, guck mal Gaddafi, guck mal die Mubarak und guck mal die lebendig mit ihrem Thron begraben. Die Geschichte spricht für sich selbst. Gott ist, was Persönlichkeiten macht. Gott ist, wo Könige einsetzt und Könige absetzt. Er ist es. Und deshalb, du sollst von Gottes Gnaden sein. Und Geschwister, wir machen das Optimale aus unserem Leben, wenn wir anfangen, mit der Gnade Gottes zu agieren, mit der Gnade Gottes zu leben. Und unsere Berufung festmachen. Du spürst, Gott will. Gott will, dass ich sein Wort verkündige. Gott will, dass ich dies und jenes tue. Ich weiß nicht, was deine Berufung ist, aber jeder hat eine Berufung. Da gibt es keinen, der nicht von Gott berufen worden wäre. Wenn du gläubig bist, du hast eine Gabe in deinem Leben. Und die Bibel sagt, Paulus sagt im Timotheus oder schreibt, erwecke die Gabe, die in dir hineingelegt worden ist, als du gläubig wurdest. Erwecke, du hast eine Gabe. Du versauerst, wenn du diese Gabe nicht erweckst. Ich sag so krass, damit du vielleicht aufwachst und, hey, was hat er denn gesagt? Mach deine Berufung fest. Das ist so wichtig, dass du deine Berufung anfängst auszuleben. Nachher, wenn du 100 Jahre alt bist, kannst du nicht mehr. Aber jetzt, solange du jung bist, solange du noch die Möglichkeit hast, solange noch die Türen offen sind, vielleicht sind deine Dienste abgelehnt worden, deine Gabe, du wolltest deine Gabe zum Altar bringen, aber niemand wollte es haben. Und du sollst nicht deine Perlen vor die Säue werfen. Wenn die nicht wollen, in Berlin gibt es 6 Millionen Leute. Oder um Berlin herum. Ja, wenn die nicht wollen, dann gehst woanders und dienst, findest Platz, wo du für Gott arbeiten kannst. Und dann gehst nach, wenn die Deutschen nicht wollen, dann gehst nach Afrika. Oder was weiß ich wo. Und die werden dir die Hände küssen, wenn du dort ankommst. Weißt du, die Dienste, viele Menschen sind abgelehnt, die wollen mich nicht. Wenn Gott dich will, kann niemand dich verhindern. Höre, niemand kann dich verhindern, wenn Gott dich will, wenn Gott dich braucht. Er sagte, ich suchte und ich fand niemand, der in die Bresche sprang. Durch Ablehnung sind so viele Menschen verletzt, verstümmelt oder in die falsche Richtung, wie Paganini, mit einem Gepiepse und Gequietsche. Dann schlagen sie um ins andere Extrem. Und der Teufel sagt, Dankeschön, solche Kerle brauchen wir, die eine Berufung haben, die Fähigkeiten haben, die stur sind und die alles machen. Und dann verkauft man seine Seele an den Teufel. Und du darfst Gott danken sein, dankbar sein. Gott gebraucht dich. Er will dich haben, so wie du bist. Ja, ich bin so komisch. Gerade je komischer du bist, desto brauchbarer bist du für Gott. Die Normalen sind nicht brauchbar für Gott. Davon hat er Tausende. Die Welt ist voll von Normalen. Aber er braucht Menschen, die Mut haben, anders zu sein als die anderen, weil Gott anders ist. Es gibt etwa 3000 verschiedene Arten von Schmetterlingen. Verstehst? Also jeder ist anders, jeder Schmetterling ist anders. Und deshalb, nein, ich bin nicht so wie die anderen. Sei mutig, anders zu sein, aber das will gelernt sein. Mach das Optimale aus deinem Leben. Fang an, anders zu sein. Genier dich nicht. Sonst wirst du da wie Paganini mit dem Frack und wie ein Grufti dann daherlaufen, ohne Zähne im Mund, ungepflegt und so weiter. Menschen, die der Teufel besitzt und steuert, die lassen sich gehen. Aber du musst dich nicht gehen lassen. Du kannst aufstehen und kannst deine Meinung sagen, du kannst gegen den Strom schwimmen. Tote Fische schwimmen mit dem Strom, aber lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Wenn du die Liebe Gottes erfahren hast, musst du nicht in das dämonische Extrem. Du musst den Leuten nicht beweisen, was du kannst. Eigentlich, wenn du mit Gott lebst, beweist du, dass du gar nichts kannst. Also eigentlich Paulus beweist, also ohne dich kann ich nichts tun, Herr Jesus. Und was ich bin, das bin ich allein aus Gnaden. Und ich kann mich nicht rühmen. Mein Fleisch, wenn du mit Gott lebst, versuchst du nicht mehr dem zu beweisen, dass du gut singen kannst, dass du gut predigen kannst, dass du wunderbar beten kannst, dass du ein treues Kind Gottes bist, dass du dein alles dem Herrn gibst. Du musst nichts mehr beweisen. Das ist ein Geheimnis, was ich sage. Das musst du verstehen. Du musst lernen, ohne Beweise zu leben. Dass du irgendjemand was beweist. Weißt du, und du musst in deiner Rüstung leben und in deiner Rüstung, in deinen Fähigkeiten auftreten, so wie du bist und was du kannst. Und du musst nicht irgendwie dir eine fremde Rüstung zulegen. Als David zum Goliath geht, weißt du, der Saul packt ihn da rein in seine Rüstung, der ist ein Kopf kürzer und dann guckt er gar nicht raus, richtig aus der Rüstung. Und dann sagt er, nein, so kann ich nicht gehen. Du kannst nicht in einer fremden Rüstung Gott dienen. Du kannst nicht auf fremde Art, was dir gar nicht zu eigen ist, Gott dienen. Du musst in deiner Art Gott dienen, wie Gott dich berufen hat. Du musst so mit dem Herrn reden, wie dir der Schnabel auf Deutsch gesagt gewachsen ist. So einfach mit Gott reden und sprechen und handeln. Und dann geht David mit 5 glatte Kieselsteine und eine Steinschleuder und dann erledigt er die Sache. Lerne auf deine eigenen Art zu leben. Johannes der Täufer, der hätte Talar anhaben können. Der hätte feines Weizenmehl essen können. Und der hätte wunderbares, junges Fleisch essen dürfen, weil er Sohn eines hohen Priesters war, Johannes der Täufer. Der hätte alles haben können. Aber er sagt, nein, ich verzichte. Und er läuft im Kamelhaarmantel, ledernen Gürtel und ist Heuschrecken und wilden Honig. Alles, was eigentlich ein Priesterkind nicht essen soll. Das macht er. Und er sagt, ich lebe anders, ich verzichte auf den ganzen frommen Luxus und ich lebe so, wie die Natur es gibt. Wilden Honig und Heuschrecken. Und macht aus seinem Leben das Beste. Und tauft im Jordan und dient Gott. Wir brauchen ein Leben frei von allen äußeren Vorschriften. Wenn wir Gott dienen wollen, wir müssen einen Weg der Befreiung zuerst mal einschlagen, dass wir frei werden. Frei werden von Menschenmeinung, frei werden von Traditionen, frei werden von Vorschriften und Vorurteilen oder Festlegungen. Viele Menschen sind festgelegt. Na, so kann ich Gott nicht dienen. Ich muss schon anständig und, nein. Aber gerade Gott will dich als einen gebrauchen, der anders ist wie die anderen. Arthur Blessed, der trägt sein Kreuz durch die Lande und der war ein Segen. Der macht nicht viel, aber der trägt das Kreuz. Und er ist mit uns durch Stuttgart marschiert. Ab und zu mal wird er verhaftet. In Madrid wurde er verhaftet und wieder abgeschoben. Von Moskau am Roten Platz wollte er auch laufen. Hat man ins nächste Flugzeug gesetzt und wieder nach Hause geschickt. Aber er, weißt du, er hat auf seine Art Gott dienen wollen. Das Kreuz einfach tragen. Kreuzesträger. Jemand anders will Gott auf seine Art dienen und findet die Art, wie du Gott dienen kannst. Da musst du zuerst mal Ballast abwerfen, das ganze Belastungsmaterial links liegen lassen, die belastenden Menschen, dich von diesen belastenden Menschen dich lösen, weil die Menschen belasten dich ständig. Ja, das kannst du nicht machen. Die Pharisäer und Sadduzäer und die Schriftgelehrten. Und der Teufel versteht dich ständig permanent zu belasten mit unnötigen Dingen. Und ja, das musst du machen, du brauchst da dies und jenes. Nein, wenn du Gott dienst, fängst du vollkommen entlastet, entsorgt, in Freiheit zu dienen. Denn wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Leichtigkeit, das ist was Wichtiges im Dienst Gottes. Wenn du im Dienst Gottes bist und schwitzen musst und stöhnst und sagst, ach, das ist so schwer, brauchst gar nicht anfangen. Denn der Dienst für Gott ist ein Kinderspiel. Kinder können Gott dienen. Und ein Priester darf nicht schwitzen, steht in der Bibel einmal. Da darf gar kein Priester sein. Damals gab es keinen Deodorant und so weiter. Also ein Priester darf nicht schwitzen. Da muss Gott dienen, ohne dass er schwitzt. Ist eine große Botschaft da drin. Man dient Gott, ohne zu schwitzen. Also das ist anstrengend. Hör doch auf mit dieser religiösen Formel. Ich muss mich anstrengen, Gott zu dienen. Es ist so schwer. Nein, wenn Gott dich verwendet, wenn Gott dich einsetzt, ist Kinderspiel, Leichtigkeit. Gott will dein Leben also sinnvoll verwenden und einsetzen und gebrauchen. Mach das Optimale aus deinem Leben. Jesus erzählt einmal und sagt seinen Jüngern, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Schau nicht zurück. Schau nicht zurück auf die Vergangenheit, aufs Gestern, was da war, auf die Schwierigkeiten, die da sind. Wer die Hand an den Pflug legt und zieht die Hand zurück, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Ganz wichtige Wahrheit. Zurückschauen auf die Vergangenheit. Ja, meine Familie, meine Herkunft oder wo ich herkomme. Zurückschauen auf die Verletzungen. Denk an Paganini. Zurückschauen auf das Gepiepste und Gequietsche da. Denk, was du alles machen kannst. Ohne jetzt zu revanchieren und jemand was zu beweisen. Vergiss, was zurückliegt. Ich vergesse, was da hinten liegt. Vergiss all das, was diese falsche Programmierung, die man in deinem Leben da investiert hat. Bevor wir Gott anfangen zu dienen, werden wir zuerst mal gelöst von allem. Von allem geheilt. Auch von den Umständen geheilt. Gott will uns von der ganzen, unserem Umfeld heilen. Denn wir sollen Gott in heilen Zuständen, in heilen Situationen dienen. Und zuerst einmal sollten wir eine ganz enge Verbindung zum Herrn haben. Mach das Optimale aus deinem Leben. Deine Verbindung, deine Beziehung zu Gott ist A und O. Und dann ist dein Leben erst richtig verwendbar. Dann ist dein Glaube verwendbar. Dann ist dein Geist verwendbar. Wenn du in Beziehung zu Gott stehst, wenn er hinter dir steht, wenn er dich trägt. Also bevor wir taugen, muss unser Geist und geistliches Leben geheilt werden, unser Denken, unsere Sprache geheilt werden. Und zwar, wir müssen neu in Zungen reden. Ich meine jetzt nicht nur unverständliche Laute allein. Nein, wir sollten so reden, wie Gott redet. So denken, wie Gott denkt. Weißt du, unser ganzes Wesen braucht eine Heilung. Und dann merkst du schnell, ob einer heil ist oder nicht. Menschen, die geheilt sind von Gott, die sind nicht hart. Die sind sanft, weich, mild, freundlich. Und Freundlichkeit ist eine Tugend des Heiligen Geistes, Leute. Nicht nur die Freude am Herrn, Freundlichkeit. Und bist du freundlich zu anderen Menschen, zu jedermann? Auch zu den Menschen, die kritisch sind? Menschen, die geheilt sind, die sind freundlich. Sag ich, ja, bitte, komm. So, so hat es bei mir auch einmal angefangen. So hat es bei mir auch mal angefangen. Friedrich der Große ist hier in Bodelschwingen in Bethel, war und im Lobetal bei Berlin, hat mal die Anstalt von Bodelschwing besucht und der König hat sich dann verkleidet und ist dann natürlich unter den Leuten gegangen, wollte dann mit den Leuten ein Gespräch anfangen und dann klopfte jemand auf die Schulter und sagt, du, ich bin Friedrich der Große, Friedrich der und der, nennt da also seine 10 Namen, was er alles so heißt und der Mann hackt weiter im Garten, der guckt gar nicht auf, obwohl der König da steht. Und dann sagte, weißt du, wer ich bin? Ich bin Friedrich Wilhelm, der und der und der und der und so weiter. Dann hackt er weiter und reagiert nicht darauf. Und das dritte Mal, der sagt, das gibt's doch nicht, dass der gar nicht kapiert, wer ich bin. Merkt er nicht, wer ich bin? Und dann sagt er, während er da unten hackt und sein Unkraut da jätet, sagt, ich bin Friedrich Wilhelm und zählt dann nachher auf. Dann steht der Bauer, dieser Gärtner oder dieser Verrückte dort auf und sagt, Bruder, beruhige dich. So hat's auch bei mir angefangen. Beruhige dich mal. So hat's auch bei mir angefangen. Ich bin der und der. Weißt du, die Menschen, die denken, die sind was Besonderes. Und wissen nicht, wie verrückt sie sind und wie dumm sie sind. Und da ist mancher Dumme und mancher Törichte kluger und schlauer wie so mancher Hochgebildete. Ja, das ist die Wahrheit. Persönlichkeit. Werde selbstbewusst. Und lass dich nicht da irgendwo reinzwängen. Weißt du, die Menschen versuchen uns immer in eine Schachtel reinzupressen. Komm aus der Schachtel raus. Oder Schublade. Komm raus aus der Schublade. Und die Liebe Gottes macht das Optimale aus deinem Leben. Wenn deine Seele geheilt ist, dann machst du das nicht mehr raus. Dann tust du das, was du tun willst und was dir Freude macht. Lobst den Herrn, dankst dem Herrn, dienst dem Herrn. Kranke Seelen sind Externiker oder Exzentriker. Die schlagen immer aus in irgendein Extrem. Aber Menschen, die geheilt worden sind, die laufen in Rhythmus, die haben Harmonie in sich. Die sind ausgeglichen, ausgewogen. Mach das Optimale aus deinem Leben. Die fühlen sich nicht gleich immer angesprochen oder schuldig oder dass ihr Ich nicht zur Geltung gekommen ist, dass sie vernachlässigt worden sind. Nein, die wissen. Beruhige dich mal. Sei ruhig. Weißt du, sie nehmen das nicht mehr persönlich. Viele Menschen nehmen viel zu viel persönlich. Ja, mich hat er gemeint. Mich hat er angesprochen. Mich hat er beleidigt. Mich hat er degradiert. Wenn du in Gott ruhst und weißt, ich bin von Gott geliebt, ich bin von Gott gewollt, Gott hat einen Plan mit mir, dann wird es mir doch egal sein, was der da denkt und sagt und schreibt. Deine Seele ist nicht mehr ängstlich, zaghaft oder entmutigt, aber eine verletzte Seele, wenn deine Seele verletzt ist, da platzt du immer, gehst gleich hoch, fühlst dich übergangen und übersehen, zu kurz gekommen, wenn deine Seele verletzt ist. Dann musst du immer laut sprechen und dich behaupten, dass man dich überhaupt hört und sieht. Wenn Gott dich angenommen hat, dann bist du Kind Gottes. Du weißt, der König des Universums hat mich in der Hand, nicht irgendjemand. Es gibt so viele Menschen, die wurden hart mit der Zeit, so wie Paganini. Mir ist alles egal, der hat die Menschen ignoriert, gehasst, die Gesellschaft gehasst. Weil harte Worte kommen, wenn die Seele verletzt ist, Worte der Verdammnis, Gericht. Vielfach, wenn Leute die Gerichtsbotschaft predigen, Gericht und Gnade gehören zusammen. Gewiss, aber dann Leute, die verletzt sind, die sagen, der Herr strafe und züchtige dich. Aber wenn du Gnade Gottes erlebt hast, kannst Gericht verkraften und kannst Gnade verkraften. Und verträgst alles. Ich kann beides, sagt Paulus. Weißt du, dann ist es gar nicht so dramatisch, das kommt und es geht. Deine Seele schreit vielleicht nach Liebe. Und Gott will dir Liebe zeigen und Liebe geben. und dass du Liebe erfährst, dass du das Optimalste aus deinem Leben machst, aus deiner Situation. Ich bin geliebt. Gott liebt mich. Gott liebt mich, wie ich bin. Nicht, wie ich mich fühle. Er liebt mich nicht, wie die Menschen mich sehen wollen. Nein, er liebt mich so, wie ich bin. Früher, wenn wir Evangelisationen hatten, wir hatten so ein schönes Lied. So wie ich bin, so muss es sein. So komme ich her. So lass ich sein. So wie ich bin. Einfach, du darfst zu Jesus kommen, so wie du bist. Und Gott dienen, wie du bist. Erlaube Gott, dass er etwas auf deinem Leben macht. Gib ihm eine Chance, dass er dich verwendet und dich einsetzt und dich gebraucht und dich sendet und dich segnet. Viele Menschen haben ein schwaches Immunsystem, sind schnell krank von jedem Virus angegriffen. Jetzt muss ich auch wieder bald impfen wahrscheinlich, weil jetzt kommen Masern. Die Maserimpfung ist jetzt angesagt. Und es kommen andere Impfungen, was weiß ich da. Weißt du, wir werden da immer gleich geimpft. Du brauchst nicht eine Impfung. Was du brauchst, die Kraft des Heiligen Geistes. Dann kannst du widerstehen. Dann kannst du widerstehen. Den Geist Gottes. Dann kannst du Nein sagen, kannst Ja sagen. Weißt du, niemand kann über dich herrschen, es sei denn, du erlaubst, dass jemand über dich herrscht. Es sei denn, du erlaubst, ja, ja. In dem Augenblick, wo du zustimmst, kann der Teufel, kann sogar eine Katze über dich herrschen und dich kontrollieren. Wenn du es erlaubst, du hast es in der Hand. Und wir brauchen ein starkes Immunsystem von Gott her. Weißt du, der nicht gleich anfällig ist auf alles Mögliche und gleich erschöpft und schnell ausgebrannt und ist gleich verletzt. Wenn du in Gott ruhst, bist du ausgewogen, ausgeglichen. Verwende dein Leben optimal. Und weißt du, dein Leben soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein, zum Lob Gottes, immer positiv, immer optimistisch. Morgen werde ich darüber sprechen, über den inneren Kompass, positiv eingestellt sein. Weißt du, du kannst negativ und positiv eingestellt sein. Kannst in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen. Es ist wie beim Elektromotor. Du kannst nur so oder so anschließen. So wie du angeschlossen bist an Gott, in der Richtung gehst du. Bist du an Gott negativ angeschlossen, läufst du negativ. Bist du an Gott positiv angeschlossen, läufst du positiv. Verwende dein Leben als ein Tempel Gottes, zum Lob Gottes. Gott will deinen Körper in seinem Dienst nehmen. Begebet eure Leiber als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Du kannst Gott nur mit deinen Händen dienen, mit deinen Füßen, mit deiner Zunge, mit deinen Worten. Du kannst Gott mit deinem Körper dienen. Du kannst Gott nicht nur mit deinem Geist dienen. Und Gott fragt nicht, gib mir deinen Geist. Gott ist nicht an deinem Geist interessiert. Er hat genug Geister. Aber Gott ist an deinem Körper interessiert. Begebet eure Leiber als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Wie mache ich aus meinem Leben das Optimale? Deine Seele und dein Geist, das hat der liebe Gott. Aber dein Körper muss Gott haben. Muss im Dienst Gottes stehen. Begebet eure Glieder. Du kannst also Gott mit deiner Seele loben, aber du solltest auch deinem Körper sagen, liebe Seele, spring hoch. Ich habe da in Süddeutschland einen Bruder gehabt, der ging in verschiedene Gemeinden und ab und zu mal kam er auch zu mir. Und dann begegne ich ihm auf der Straße und sagte zu mir, Bruder Matthäus, ich war am Sonntag bei euch im Gottesdienst in der Gemeinde. Ich habe gesagt, ich habe dich aber nicht gesehen. Ich war im Geist bei euch in der Gemeinde im Gottesdienst. Dann habe ich gesagt, Bruder, wenn du wieder mal im Geist bei uns bist, sag deinem Körper schönen Gruß, dass er auch mal mitkommt. Und nicht nur Geister. Ich predige nicht für Geister. Und ich bin nicht Jesus, das hinabstieg an die Hölle, in der Hölle und den Geistern gepredigt hat. Also, komm mit dem Körper. Und es ist so wichtig, dass du mit dem Körper dabei bist. Mit dem Körper. Weißt du, der blinde Bartimäus da in Jericho plötzlich fragte, was ist da los? So viel, tipp, 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 tipp. So viele Leute gehen, da muss doch was los sein, das ist Massenauflauf. Die Füße haben dem gesagt, da ist was los. Wer kommt da? Jesus von Nazareth. Und dann schreit er, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Deine Gegenwart spricht besser als deine Worte, deine Anwesenheit. Deshalb, unser Körper, begebt eure Leiber als ein lebendiges Opfer. Du musst mit deinem Körper dabei sein, voll dabei sein. Nicht irgendwie halb oder nur drei Viertel. Was du tust, das tu ganz. Halbe Sachen ist eine ganze Dummheit. Also dein Körper, nicht nur dein Geist und deine Seele. Ich bin oft im Geist da und dort. fliege vom Jupiter zum Mars rüber. Aber das bringt mir nichts. Da merke ich gar nichts. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben und er will dich verwenden und einsetzen. Ganz schnell ein paar Bibelworte noch, Jeremia 29, 11. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr es erhofft, sagt der Herr. Wie du es erhoffst. Er will dir so eine Zukunft schenken, wie du es erwartest. Und er hat nicht Leid, er hat nicht irgendwie Unglück im Sinn. Dein Leben muss ein Teil des Planes Gottes werden. Und dann wird dein Leben erst sinnvoll und richtig verwendet. Und er sagt, und ich will euch eine Zukunft schenken, wie ihr es erhofft, wie du es erwartest. Und dann Jesaja, Jeremia 29, 12 weiter. Ihr müsst euch nur mir zuwenden. Also macht aus seinem Leben das Optimale. Ihr müsst euch nur mir zuwenden und mich um Hilfe rufen. Und dann werde ich euch erhören. Ich lasse mich von euch finden. Ich wende euer Schicksal und sammle euch aus allen Völkern und Ländern, wohin ich euch versprengt habe. Ich bringe euch wieder an dem Ort zurück, von dem ich euch wegführen ließ. Ihr müsst mir euch nur zuwenden. Du musst nur dich dem Herrn zuwenden. Das ist nicht schwer. Da musst du nicht studieren. Du musst nur dein Verhältnis klären. Ihr müsst euch mir zuwenden und mich um Hilfe rufen und ich werde euch erhören und ich lasse mich von euch finden, sagt der Herr. Ihr müsst euch nur mir zuwenden. In dem Augenblick, wo du dich Gott zuwendest, und zwar ganz, mit Haut und Haaren, da musst du ganz dich so zuwenden zum Herrn und sag, hier, jetzt gehe ich in die Richtung. Du musst deine Richtung ändern, deine Lebensrichtung. Und dann sagt er, da bringe ich das wieder alles zurück und ich werde euer Schicksal wenden. Dein Schicksal kann heute Abend gewendet werden. Plötzlich total anders. Gehst nach Hause, nicht mehr als der gleiche. Du musst nur eine Entscheidung treffen. Ab jetzt lebe ich anders. Ab jetzt gestalte ich mein Leben anders. Ab jetzt lasse ich Gott arbeiten. Ab jetzt werde ich nicht selber probieren, was zu tun. Ich werde Gott wirken lassen durch mich. Ab jetzt nehme ich die Ablehnung nicht an. Ab jetzt bin ich nicht mehr der Verletzte, der Verwundete. Ab jetzt ist mein Dienst nicht mehr gepiepse und geplärr oder gequietsche. Ab jetzt bin ich nicht mehr falsch gewickelt. Ab jetzt, wir machen den Unterschied durch unsere Entscheidung. Wir müssen ab jetzt das Werk Gottes werden. Und Gott arbeitet an uns und plötzlich merkst du, oh, der Herr nimmt es weg, der Herr tut es hinzu, der Herr verändert, der Herr verschiebt manche Sachen. Und ich muss niemandem was beweisen mehr. Und es ist so schön für mich. Ich muss keinem Menschen mehr was beweisen. Als Pastor, mir ist doch egal. Die können machen alles, was sie wollen. Ich muss niemandem beweisen, dass ich guter Pastor bin oder schlechter Pastor bin. Dass ich nicht predigen kann oder predigen kann. Muss ich niemandem beweisen. Ich habe es nicht nötig. Gott weiß das, was ich tue oder was ich nicht tue. Ich muss vor Gott stehen. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Wir sind ganz und gar, das ist beim Kochen, ganz und gar. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Richtig durch und durch. Du, das bist du, ganz und gar Gottes Werk. Dass du hier heute Abend sitzt, bist du Gottes, ist Gottes Führung, Gottes Fügung. Und dann heißt es weiter, durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar die guten Taten schon geschaffen, die wir nun auch tun sollen. Eigentlich, wir tun die Werke, die Gott schon alles vorbereitet hat. Du musst nur kommen und das nur so hinschieben. Und so, dass es dann aussieht, als wenn du es getan hättest. Das ist ein Geheimnis. Du musst das Optimale, wenn du lernen willst, das Optimale aus deinem Leben zu machen, du musst so begreifen, was es bedeutet. Wir tun getane Werke, die Jesus bereits getan hat, die Jesus bereits vollbracht hat. Er hat den Satan besiegt und die Bibel sagt, Römer Kapitel 11, Vers 16, und er hat den Satan unter unsere Füße gelegt. 11 ist es aber wohl, Kapitel 11, aber ich weiß nicht, was Vers, das lasse ich euch suchen. Und hat Satan unter eure Füße gelegt. Du musst nur noch darauf stehen. Steh auf die Worte, die Gott dir gesagt hat. Und hat Satan zertreten und ihn unter unsere Füße gelegt. Du hast den Satan nicht besiegt. Und du musst dich mit dem Teufel nicht abgeben, du musst dich mit dem Negativen nicht abgeben, du musst mit dem Übel dich nicht abgeben. Das hat alles der Herr schon getan. Du musst dich mit den Krankheiten nicht abgeben. Ja, ich muss jetzt Vitamine essen, muss gesund sein. Gewiss ist gut, Vitamine zu essen. Aber das ist nicht alles. Gesundheit kommt von Gott. Das andere sind nur Krücken, die dich unterstützen. Also, durch Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Und er hat sogar die guten Taten schon so geschaffen, dass wir es ja auch tun sollen. Einfach, die sind da. Gott hat die Werke schon so bestimmt. Die sind getan. Und jetzt stehst du auf dem Teufel und sagst, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Dein Leben muss nach dem Plan Gottes entsprechen und das sein. Und dann beweist du niemand und dann vergleichst du dich auch nicht mit jemandem. Also, ich bin so oder so. Dann hört das ganze sich messen und vergleichen, hört damit auf. Eins für alle Mal. Ich bin, wer ich bin. Napoleon, als er dann die Dampfmaschine kam, Frankreich hat einen Fehler gemacht, die haben die Dampfmaschine nicht eingeführt oder und so weiter. Und er sagte, ich glaube doch nicht, dass da ein bisschen Dampf da die Welt verändern kann und so weiter. Also egal, was es ist. Aber dann haben seine Minister gesagt, Majestät, hören Sie, was die Engländer sagen. Sie sind kein richtiger König. Sie haben sich selbst zum König gemacht. Du wärst kein richtiger König. Dann sagt Napoleon, lass die Engländer sagen, was sie wollen. Sie können nicht verhindern, dass du sein, was ich bin. Kaiser von Frankreich. So, lass die Leute sagen, was sie wollen. Die können nicht verhindern, dass du Kind Gottes bist. Dass du ein Königsprinz oder Prinz und Prinzessin Gottes bist. Du musst niemand beweisen. Du musst dich auf den Tisch legen und sagen, hier, schaut her, ich bin ein Kind Gottes. Ich muss es niemand beweisen. Ich bin's. Und niemand kann es verhindern. Niemand kann es verhindern, auch nicht der Teufel. Der wird es versuchen. Die richtige Anbindung ist so wichtig, dass du richtig angebunden bist an Gott. Und dann kannst du dich entwickeln und so weiter. Ich schließe langsam mit einer Geschichte als Lausbub. Mein Vater hat einen Apfelbaum, da hat mehrere Apfelbäume im Garten gepflanzt. Und wir spielen aus dem Hof Fußball und irgendwie fliegt mein Ball in den Garten und da hängen ein paar Äpfel. Und mein Vater wollte immer wissen, was für Apfelsorte wird das sein, welcher Apfel wird das sein. Das haben wir irgendwo ausgegraben, da aus irgendeinem zerstörten Gehöft, so einen Apfelstrauch und dann eingepflanzt. Und er wollte unbedingt wissen, was für Art von Apfel wird es werden. Und ich kick. Und der Ball fliegt und schlägt den einzigen Apfel, der am Baum ist, ab. So, was passiert? Ich gehe schnell zum Mutters Nähkasten und hole Zwirn und dann binde ich den Apfel am Ast, so da, wo er stand und so weiter. Und passiert nichts. Aber dann kommt mein Vater vorbei und guckt und sagt, aus dem Apfel wird nichts, der schrumpft. Der entwickelt sich in eine falsche Richtung. Und dann sagt er, wer hat das gemacht? Natürlich musste ich beichten. Aber hier ist mir eine Predigt entstanden. Es gibt so viele Zwirnchristen, die auch so am Baum Jesu Christi hängen. Aber die haben keine Verbindung, nur eine tote Verbindung, kirchliche Verbindung. Nur Namen nach. Die hängen am Baum, aber sind Zwirnchristen. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun, sagt der Herr. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wir müssen eine lebendige Beziehung, eine lebendige Verbindung zu Christus haben. Dann erst reifen wir. Sonst bleiben wir Zwirnchristen. Möchtest du ein Zwirnchrist sein? Ich nicht. Weißt du, Gott muss uns total übernehmen, total kontrollieren. Der Heilige Geist muss uns treiben. Und du hast eine einmalige Chance, aus deinem Leben das Optimale machen und nicht nur an den Heiland angezwirnt sein. Noch schnell ein anderes Bild, ganz schnell. Weißt du, du hast eine großartige Berufung. In der Bibel ist der Judas Ischariot, hat eine großartige Berufung, Apostel soll er werden. Der Herr vertraut ihm sogar die Kasse. Und der darf die Geschäfte für den Heiland tätigen. Der war so der Sekretär vom Herrn Jesus Christus, Judas Ischariot. Er hat große Chancen in seinem Leben gehabt, aber er hat die Chancen vertan, hat sich mit dem Teufel eingelassen. Und du siehst, er wurde Verräter und aus dem Apostel ist nicht mehr viel übrig geblieben. Wir wissen seine Spuren nicht mehr, was da war. Hat sein Leben verwirkt. So, du hast beide Möglichkeiten. Der Herr hat den Apostel Judas genauso im Gebet berufen und zubereitet und gesegnet und ihm noch viel mehr anvertraut wie sogar dem Petrus. Und guck mal, was daraus geworden ist. Nur wahrscheinlich irgendwo eine Verletzung. Und da war diese eine Verletzung, die nicht aufgearbeitet wurde bei Judas Ischariot. Ja, wir hätten das verkaufen können, die Salbe, und hätten vielleicht ein Altenheim, eine Bibelschule, Missionsstation oder sonst was bauen können. Und da heißt es, und Satan erfüllte sein Herz. Paganini, denk an diese Geschichte. Große Berufung, große Karriere stand vor ihm. Und dann Satan erfüllte sein Herz. Natürlich hat er das alles durcheinander gebracht. Die Jüngerschar und Chaos angerichtet. Jesus ausgeliefert, Jesus für 30 Silberlinge verkauft. Aber er hat eine wunderbare Karriere gehabt. Er hätte was werden können. Also wir haben die Wahl, entweder Jesus, Gott oder Satan. Entweder wir werden Gottes Diener und wir verarbeiten die Verletzung, dass der Herr nicht nach unserer Pfeife getanzt hat, dass er nicht das Geld gleich gesagt hat, Judas, du hast recht, wir hätten doch verkaufen sollen und hätten was aus dem Geld und was machen können, hätten Armen helfen können. Nein, der hat es nicht stehen gelassen, der ist damit nicht fertig geworden. Er hat den Herrn verkauft. Du siehst, mach das Optimale aus deinem Leben. Zerstör nicht dein Leben, deine Karriere, nur wegen Bagatellsachen. Oder Esau, eigentlich könnte ich jetzt noch lange predigen. Oder Esau für ein Linsengericht, das du im Laden hier für 2,50 Euro ein gutes Linsengericht kaufen könntest. Verkauft sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht. Hat so eine Karriere, Erstgeburt. Aus ihm wäre Jesus gekommen, aber er verkauft für ein Linsengericht sein Erstgeburt, seine ganzen Anrechte. Und du hast Anrechte in Gott. Mach das Optimale aus deinem Leben. Und verkauf dich für eine billige Linsensuppe oder hier, weil es nicht gerade passt, weil der Herr nicht sofort dein Gebet erhört hat, wie du dir gedacht hast. Oder nicht gleich so gehandelt, wie du dir es gewünscht hast. Nein, bleib treu, dien weiter dem Herrn und sag, du weißt es, Herr. Du weißt es, dein Wille geschehe und geh weiter. Ich verstehe auch vieles nicht in meinem Leben, aber trotzdem gehe ich weiter und mach weiter und lass mich nicht unterkriegen. Rappel mich immer wieder hoch. Das habe ich alles schon gemacht in all den Jahren, wo ich Gott diene, immer wieder neu angefangen. Und du musst eigentlich jeden Morgen neu anfangen, mit dem Herrn zu gehen. Das reicht nicht aus einmal im Leben. Immer jeden Morgen neu. Ja, heute ist wieder ein neuer Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Und ich bekehre mich jeden Tag. Ich taufe mich jeden Tag. Ich segne mich jeden Tag. Ich fange jeden Tag neu mit meinem Gott an. Und ich vergesse, was gestern war. Ich kann davon nicht leben. Ich fange jeden Tag neu an. Meine Sorgen vergesse ich. Die schließe ich ab, das Kapitel lege ich zu den Akten. Ich fange jeden Tag neu an. Und so schaffe ich mit Gottes Hilfe das Optimale. Sonst schaffe ich es nicht. Lass uns aufstehen. Und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Vater, ich danke dir, dass du uns den Weg des Heils zeigst und dass du uns zeigst, dass wir allein dir vertrauen dürfen, dir Recht geben dürfen und uns von dir korrigieren lassen und dich nicht korrigieren und einfach gewähren lassen, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Vater, dass wir einfach uns dir zur Verfügung stellen, so wie wir sind, dass wir nichts beschönigen müssen, nichts verbessern müssen, nichts verändern müssen. Ich darf zu dir kommen, so wie ich bin. Herr Jesus, und ich segne meine Geschwister, die heute Abend dein Wort gehört haben. Oh Herr, lass das, dass sie einfach in deine Hände fallen und dass sie mit deiner Hilfe durch deinen Heiligen Geist das Optimale machen. Lass uns zusammen sagen, lieber Herr Jesus, ich will das Optimale aus meinem Leben machen. Heiliger Geist, erfülle mich. Ich will ein Tempel deines Geistes sein und dir dienen, auf dich hören und nicht auf Menschen. Segne mich. Amen. Amen. Praise Gott.